Der Versorgungssicherheitsbericht der Bundesnetzagentur lässt mich fassungslos zurück. Warum? Die BNetzA hat darauf verzichtet, die Großbatteriespeicher zu modellieren. Was ist aber ein Versorgungssicherheitsbericht wert, der ohne die großen Batteriespeicher auskommt?
Das war jetzt völlig realitätsfremd aus meiner Sicht, was die BNetzA da geschrieben hat. Und ich hatte vorher schon morgens gesehen, dass er im Kleingedruckten drin stand. Ja, also wir konnten jetzt die jüngste Anfrage, weil die jetzt nicht mehr abbilden. Aber da war mein Gedanke, ja, okay, das haben wir nicht gemacht. Dann haben sie die irgendwelchen Netzentwicklungspläne, die Annahmen genommen und gut ist. Aber das haben sie nicht. Sie haben einfach gesagt 2,2 GB. Im Zweifel wird es noch eher noch weniger. Und dann, weil das in der Modellierung hat sich gezeigt, dass die nicht sinnvoll sind. Ja, deswegen werden die eher wieder zurückgebaut. Und ja, dann war ich fassungslos.
Wir machen eine weitere Folge vom SIT-Podcast. Matti und ich sind am Start, wer auch sonst. Und wir haben heute einen Gast, und zwar den Carsten Pfeiffer. Und lieber Carsten, stell dich doch mal kurz selber vor.
Ja, super, dass ich dabei sein darf. Was soll ich sagen? Also ich bin eigentlich Politikwissenschaftler und dachte mir, okay, damit ich auch was irgendwie eine Chance habe, das irgendwie mit den Menschen in Verbindung zu verbringen, habe ich noch Sozialpsychologie und Soziologie studiert. Ja. Und habe aber schon vor meinem Studium angefangen mit der Energiewende im Saarland, war bei der damals hieß es noch Bürgervereinigung Energiewende Saarland, habe dann da schon in den 80er, Anfang der 90er versucht, die erneuerbaren Energien voranzubringen, Kohlekraftwerke so lange verzögert, dass es am Ende nicht gebaut wurde. Wofür wir eigentlich das damalige Unternehmen, das bauen wurde, sehr dankbar sein müssen.
Okay.
Gespart, ja. Aber soweit nur am Rande. Und dann, habe damals auch im Saarland schon in der Gemeinde so eine Art kostenlenkende Vergütung eingeführt. Mein Vater hat dazu breit geschlagen, 97 Solaranlage aufs Dach zu schrauben. Das hat er auch so gemacht, dass die wahrscheinlich 1000 Jahre hält. Und zumindest die Anker, die er da angebracht hat. Und die Module funktionieren überwiegend immer noch, waren damals besonderweise von ASE, einer RWE-Tochter. Und der damalige Chef hatte sich dann auch für die Energiewende verdient gemacht. Nicht von RWE, also ASE. War eine wilde Zeit, bin dann danach nach meinem Studium nach Bonn gegangen, als Praktikant im Bundestag, dann 14 Jahre bei Hans-Josef Feld. Am Abgeordnetenbüro und dann ein paar Gesetzen rumgeschraubt, auch am EEG. Ja. Und nach dieser Zeit war ich dann 7 Jahre Strategie- und Politikchef beim Bundesverband Erneuerbare Energie und jetzt schon 6 Jahre beim Bundesverband Neue Energiewirtschaft.
Super cool, Carsten. 2-3 Nachfragen dazu. Das klingt ja jetzt so, dass dein Vater dich nach Bonn geschickt hat. Ich habe eine PV-Anlage. Nein. Mach mal dieses EEG. Ich brauche da mal so eine Vergütung.
Ja, für die PV-Anlage.
Nein. Die Vergütung hatten wir ja schon in der Gemeinde. Ja. Nachdem ich die Gemeindewerke damals breitgeschlagen habe. Das war auch eine lustige Sache. Aber mein Vater wollte eigentlich, dass ich Elektriker werde, aber ich bin technisch sowas von unbewandert. Ich hätte längst der Schlag getroffen und es geht mich nicht mehr. Ja. Und aber interessanterweise, als ich dann bei der Energiewende war, in Saarland, da hat mich der damalige Chef, als ich da hinging, hat er mich gefragt, wieso ich Politik studiere und nicht irgendwas mit Ingenieurwissenschaften, Elektrotechnik oder sowas braucht man doch bei der Energiewende. Er hat gesagt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass in der Technik lang, sondern an den fehlenden politischen Rahmenbedingungen. Und wenn man die ändert, dann wird das mit der Technik schon klappen. Ja. Das ist auch ungefähr so hingekommen, ja.
Und sag mal, letzte Frage, Matti, vielleicht hast du ja auch noch 17 Fragen. Was hat dich denn aktiviert damals? Also wo genau kommst du her aus dem Saarland? Man sagt immer Saarland, das ist so klein, das muss wahrscheinlich reichen dann nur als Angabe, aber kommst du aus Saarlouis oder kommst du, wo bist du da groß geworden?
Ein Gerüchten zum Trotz gibt es da sogar Himmelsrichtung, also aus dem Osten, der Pfalzkreis, kurz vor der Pfalz und genau genommen in der Nähe von Homburg.
Also eine kleine Nähe von Homburg. Und was hat dich aktiviert, da jetzt irgendwie dich für die Energiewende zu engagieren? Was war das die PV-Anlage von deinem Papa?
Kam erst später, den musste ich dann dazu breitschlagen. Ja. Es war ganz konkret, das lässt sich einfach zurückführen. Ich hatte damals ein Buch gelesen, Leitmotiv vernetztes Denken von Frederik Fester. Und da war auch ein Kapitel zur Energie und was da alles nicht läuft, was man machen könnte. Und ich fand das so spannend und dachte ich, ach, dann, ja, wäre doch toll, wenn man das was tun könnte. Und lustigerweise stand bei uns im Gemeindeblatt ungefähr in dem Zeitraum auch, dann, wo ich das Buch gelesen habe, ein Artikel von so einer Ortsgruppe der Saarländischen Bürgervereinigung Energiewende, die sich dann trifft. Und da dachte ich, da gehe ich mal hin. Und die haben dann gleich gedacht, da kommt ein junger Mann, damals war ich noch, den schnappen wir uns und dann nahm das dann seinen Lauf, ja.
Also, du hast ein Buch gelesen, zufälligerweise war das Thema in der Zeitung, zufälligerweise haben sich andere Leute getroffen, du bist dazugestoßen und dann nahm es alles so seinen Weg. Okay.
Ja, okay. Ja, cool. Also ich meine, es ist ja immer lustig, wie man so reingerät in Themen, die einen dann interessieren, ne? Also du bist ja praktisch auch im Energiebereich, wie dein Vater, nur auf der gesunden Seite wahrscheinlich für dich, wenn du sagst, deine handwerklichen Fertigkeiten hätten dich wahrscheinlich nicht bis heute durchs Berufsleben unfallfrei begleitet.
Ganz sicher nicht.
Genau, aber dann gibt es ja wahrscheinlich auch so einen Moment, wo man dann irgendwie so richtig angezündet ist. Jetzt hast du den Herrn Fell erwähnt und dann natürlich irgendwie Gesetze, das ist ja auch ein, das muss man auch mögen, ne? Also so an Gesetzen schrauben, Texte und Sachen recherchieren und in Abstimmungen wieder weiterentwickeln und so, das kann ich mir auch ausgesprochen anstrengend vorstellen. Ist es da dann leicht, auch diese Motivation und das Herzblut sozusagen am Kochen zu lassen für das Thema, wenn man dann auch in den Niederungen von solchen Formulierungen und solchen Prozessen steckt?
Ja, das mit der Motivation war jetzt überhaupt kein Thema, im Gegenteil. Wir waren ja alle extremst motiviert und das Problem war eher, dass keiner von uns Ahnung hat, wie man ein Gesetz schreibt. Wir haben das ja vorher nicht getan. Und ja, das ist auf zwei Ebenen. Also zum einen, damals war er Rot-Grün. Also hat er für grünen Abgeordneten gearbeitet, der kam auch noch in den Bundestag. Ich war vorher schon ein bisschen da, kann ein bisschen Opposition und regieren kannten wir alle nicht. Und von uns hat noch nie jemand ein Gesetzgebungsverfahren begleitet. Da waren irgendwie Kollegenbüro nebendran, die hatten vorher mal was zur ökologischen Steuerreformgesetze gemacht und die haben da Erfahrung gesammelt. Und später, als dann die Novelle des Stromeinspeisungsgesetzes kam, darum ging es ja damals, da haben wir uns dann bei den Kollegen erkundigt, wie macht man das? Und dann später noch andere Leute, auch also der Bundestagsverwaltung, wie geht denn das? Ja, eigentlich schreiben Gesetze ja auch gar nicht die Parlamentarier. Mit der Begrifflichkeit Legislative und Exekutive passt ja nicht so ganz. Aber das Verrückte war ja, dass damals der damalige zuständige Wirtschaftsminister der parteilos war. Werner Müller alle Parlamentarier so verärgert hat mit seinem Vorgehen, auch die der SPD, dass man am Ende gesagt hat, so, jetzt machen wir das Gesetz selbst. Da haben wir es dann tatsächlich selber gemacht. Und der Kollege war zum Glück Jurist. Er wusste auch, wie man sowas in Paragraphen macht. Gab damals ja noch keine AI und der war aber zum Glück sehr intelligent. Und deswegen haben wir das dann auch hinbekommen, weil ja auch noch andere Büros beteiligt, auch Hermann Scheer und einige Abgeordnete. Die Geschichten sind ja bekannt, aber ja, also ich glaube, das war möglicherweise das einzige Gesetz, das im Bundestag wirklich im Abgeordnetenbüro geschrieben wurde. Aber ich habe meinen Kollegen, wir haben meinen Kollegen gebeten, das Notebook aufzuheben, vielleicht für das Deutsche Museum. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, muss ich mal fragen.
Aber sag mal, Carsten, nimm uns noch mal mit in diese Zeit, weil ich bin da immer ganz schlecht. So, Werner Müller natürlich sagt mir das was, aber was war da für eine politische Großwetterlage? Wie war das? In welchem Jahr sind wir jetzt überhaupt so gedanklich?
Ja, 98 war die Bundestagswahl, wenn man mal 99 kommt man dann langsam zum Arbeiten. Da war ich, ja, politische Großwetterlage, vielleicht eine kleine Anekdote. Wir waren damals mal, mein damaliger Kollege und ich, zu der neuen Abteilungsleiterin ins Wirtschaftsministerium gegangen und die hatte dann irgendwie, haben wir dann für erneuerbare Energien geworben und er macht sich ziemlich drüber lustig und hat das Ganze als Sonne, Luft und Liebe bezeichnet, um
Sonne, Luft und Liebe.
zum Ausdruck zu bringen, was für ihre grüne Spinnerei das aus ihrer Sicht ist. Und genau, und
Krass.
das Ganze war noch damals, war ja auch Gerhard Schröder, Bundeskanzler, meine, der hat halt die Koalition mit den Grünen gemacht, was ich mir sagen muss, aber hat jetzt kein grünes Herz und ja, das war schwierig. Der Minister, der war vorher bei der Preußen Elektra Manager, der hatte jetzt für die Energiewende jetzt überhaupt kein
Der
Herz.
Werner Müller, oder? Der war bei Preußen Elektra.
Der Verrückte war ja, eigentlich sollte irgendwie ein innovativer Unternehmer Wirtschaftsminister werden. Stollmann hieß der, glaube
genau,
ich.
Genau, den erinnere ich auch noch.
Jo, der Stollmann wurde gleich abgedeckt von Schröder und dann hat man jemanden aus dem Monopolunternehmen dahingesetzt, der weiß, wie man Fortschritt verhindert.
Ja.
Und das hat er dann auch versucht.
Ja.
Hat es aber glücklicherweise auch so übertrieben und er hat auch glücklicherweise eine Abteilungsleiterin, die so arrogant war, dass die wirklich die Abgeordneten kundenbunt geärgert hatten. Das war dann sehr hilfreich, wenn es darum ging, selber die Dinge voranzutreiben.
Okay. Ja,
also das muss auch ein bisschen wilde Zeit gewesen sein, ne? Also,
Das war auch eine wilde Zeit. Es ging vielleicht auch nur, weil auf der SPD noch so jemand wild ist, wie Hermann Scheer dabei war.
Mhm. Und,
aber auch jemand, wird auch vergessen, jemand wie Dietmar Schütz, der war auch ein bisschen die Funktion, den einzuhegen, aber der war immer sehr offen für Argumente und deswegen hat das dann funktioniert. Und
wenn das so
auf der Seite noch Michael Hustedt, also dass das auch ein gutes Quartett dann da war. War auch sehr lustig. Am Ende von den Verhandlungen gab es dann nur lustige Witze, die erzählt wurden. War nicht nur stressig, aber natürlich auch. Ja.
War auch kollegial und nette Atmosphäre, sagst du.
Zumindest in den Runden, ja.
Okay.
Ja, und die Welt war noch in Ordnung, oder? Also, Matti, glaube ich, also. Die Energie war günstig, irgendwie, also wenn man das mit heute vergleicht.
War noch viel Zeit vor uns, ne? Man hat noch viel mehr Zeitbudget natürlich gehabt, um Sachen umzusetzen, ne? Damals war die Hoffnung wahrscheinlich größer, dass man schafft alles, ne? Würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, ich glaube, damals, weiß ich nicht, Carsten, ob man schon so, hat man da schon so, wir müssen es schaffen irgendwie, wir haben nicht mehr viel Zeit, knapp auf Rome-Bericht gelesen und gedacht, Alter, wir müssen reinhauen. War das schon so dieses Enddatum oder diese Endlichkeit, diese Kipppunkte, waren die da schon so präsent in euren Köpfen, als ihr das alles angestoßen habt?
Nee, zum Glück nicht. Also das hat vielleicht auch etwas Druck genommen. Also es war die Größe der Aufgabe sehr bewusst und wir wollten tatsächlich die Dinge anstoßen, Technologien so weit voranbringen, dass die dann über entsprechende Skalenkosteneffekte sich durchsetzen. Das war ein sehr starker Treiber.
Mhm.
Aber diese ganze Kipppunkt oder sowas vielleicht sehr weit im Hinterkopf, Motivator, aber nichts, was sagen wir mal, in späteren Phasen vielleicht dazu beigetragen hat, dass man sich so sehr unter Druck setzt, dass man dann vielleicht irgendwas nicht durchbekommt, was man dann vielleicht auch geschafft hätte.
Mhm. Und rückblickend nochmal ein Satz, wer hättest du gern, wahrscheinlich ist eine doofe Frage, ne? Ich hätte jetzt gefragt, wärst du gerne früher quasi schneller erfolgreicher geworden. Also weil die Zeit war ja noch da, ne? Und ihr habt ja wahrscheinlich viele Kämpfe gekämpft. Also bis jetzt heute mal irgendwelche Speicher sozusagen, wie jetzt, wenn man ganz nach vorne springt, was heute rauskam, bis jetzt sozusagen Speicher auch als notwendiges Mittel für den Netzausbau und für die Netzauslastung, für die Energiewende anerkannt wurden, bis zu dem Zeitpunkt wieder zurück, wo ihr angefangen seid. Das ist ja eine riesenlange Strecke, ne? Also ich meine, bist du rückblickend so, dass du sagst, scheiße, wir hätten mal mehr Gas geben müssen oder wir hätten doch schneller sein müssen?
Also ich glaube nicht, weil ich, also zumindest in den Sachen, die wir damals angestoßen haben, haben wir ja wahnsinnig Tempo reingebracht.
War schon.
Und auch einige Male Überhitzungen gab. Diese Überhitzungen haben dann zwischenzeitlich dazu geführt, dass es Rückschläge gab.
Mhm.
Also wenn ich mir ansehe, wo wir hinkommen wollten, was die Photovoltaikkosten, Photovoltaikausbau angeht, da läuft ja super, das mit den Speichern ist jetzt ist ganz toll, wobei das ja wieder auf ganz anderen Ecken kam. Ja. Ich meine, das hat ja ursprünglich mit Energiepolitik ja wirklich überhaupt nichts zu tun gehabt. Das war ja primär, das kam mit den Lithium-Ionen-Speichern, das kam ja von den Notebooks und Handys.
Und von Elektroautos, ne? Genau.
Ist dann auf Elektroautos übergesprungen, ja. Und dann auf die stationären Speicher. Das hat eine ganz andere Fahrt genommen. Ja.
Mhm.
Aber ich bin natürlich super glücklich, dass diese Technologie jetzt doch relativ günstig zur Verfügung steht, jetzt wo wir es brauchen. Ja. Ich meine, ich habe immer wieder gelesen, ja, man hätte früher Speicher sollen. Da muss ich sagen, A, okay, warum? Und B, die waren ja damals auch sehr teuer. Und jetzt sind sie ja da.
Ja.
Das heißt, jetzt, wo wir sie brauchen, können wir sie auch nutzen.
Aber da sieht man auch wieder, eine Technologie entwickelt sich auch unter Umständen völlig in anderen Bereichen und steht auf einmal zur Verfügung und dann hat man auf einmal Opportunitäten, ne? So, und da kannst du vor 20 Jahren nicht wirklich mit planen und irgendwie sagen, wir lassen uns mal die Batterie in den Fokus nehmen und dafür sorgen, dass wir in 20 Jahren richtige Batteriekraftwerke bauen können.
Ja, hätten wir wahrscheinlich gar nicht können damals. Ja.
Aber was hätte man früher gedacht? Was hat man da gedacht? Wenn man jetzt Erzeugung hochfährt, war einem nicht klar, dass man es auch irgendwie zwischenspeichern muss, mal eine gewisse Zeit?
Ja, irgendwann schon, aber ich meine, wir waren ja damals in Bereichen, als wir anfingen, wir hatten
im Promillebereich.
Vor dem EEG-Photovoltaik, wir hatten im letzten Jahr, das war 99, einen Zubau von 19 Megawatt gehabt, ja. Und wir hatten davon geträumt, in ein paar Jahren bei 100 Megawatt pro Jahr zu liegen. Und dann irgendwann, ja, ganz weg, weil bei Gigawatt. Und dann war das Thema Speicher weit weg. Ja. Zudem kam, also wir hatten tatsächlich bei uns im Abgeordnetenbüro, ja, aber weniger wegen stationär, sondern wegen Elektromobilität. Mein Chef Hans-Josef Fell ist immer noch ein Großanhänger von Elektromobilität. Als ich zum ersten Mal in Hammelburg besucht hatte, hat er mich gleich in seinen Zweig gesetzt. Da sind wir durch Hammelburg geradelt. Und dann hatten wir damals irgendwie einen Professor aus Karlsruhe gehabt, der da irgendeinen neuen Lithium-Ionen-Speicher entwickelt hatte und wo wir auch versucht hatten, das ein bisschen unterstützen. Das hat aber leider nicht geklappt. Weil die waren damals schon glaube ich, sehr gut aufgestellt. Ne? Und ja, das ja, manches hat funktioniert, anderes nicht. Hm. Und die Durchbrüche bei den Speichern kamen vor allem aus Asien.
Ja, es ist natürlich zu der Zeit auch noch dieses Narrativ verbreitet worden, dass es ja nicht mehr als 4% am Gesamtenergiebedarf geben könnte, den Erneuerbare liefern können. Ich glaube, das war so 97, wenn ich das in der Vorbereitung zu unserem Super Impact Day geisterte diese Zahl gerade durch so ein kleines.
Ja, diese Gegenkommunikation hat es damals gegeben, ja, hat nie ganz aufgehört und gibt es ja bis heute immer noch.
Ja, also ist schon spannend. Ich komme nachher nochmal auf die Frage der politischen Figuren zurück, inwieweit sich das so in den letzten 20 Jahren geändert hat. Da können wir vielleicht so nochmal später, ich mache mir mal einen Knoten ins Ohrläppchen, und springen dann mal rüber. Wir haben uns ja kennengelernt, beziehungsweise ich bin über ein Posting von dir gestolpert. Das ist mittlerweile zwei Monate her, da begannst du damit, ich verlinke das auch in den Shownotes, der Versorgungssicherheitsbericht der Bundesnetzagentur lässt mich fassungslos zurück. Warum? Die BNetzA hat darauf verzichtet, die Großbatteriespeicher zu modellieren. Was ist aber ein Versorgungssicherheitsbericht wert, der ohne die großen Batteriespeicher auskommt? Dann führst du das weiter aus und erklärst das. Bring uns das mal so ein bisschen nahe, was dich damals so auch fassungslos zurückgelassen hat. Ich fand den Post sehr gut und danach haben wir Kontakt gehabt und da haben wir gedacht, Mensch, das ist doch eine Podcast-Folge wert. Genau. Und was war das, was dich da so auf die Palme gebracht hat?
Ja, eigentlich ist ja so, wenn man so lange im Geschäft ist, schon vieles erlebt hat, denkt man, das kann halt nicht mehr schocken. Ja. Und na gut, das war ein normaler Arbeitstag und ich kriege morgens irgendwie mit, okay, der Versorgungssicherheitsbericht, auf den ich schon ein knappes Jahr gewartet habe, ist jetzt endlich aufgeschlagen und hatte dann vor irgendeinem Call noch kurz die Zeit, die Zusammenfassung zu lesen. Da dachte ich schon, okay. So alles leuchtet mir spontan nicht ein, aber interessant, dann Pros und Cons. Und dann dachte ich mir, muss man nachher nochmal genauer reinschauen. Und dann nach dem Call habe ich dann gedacht, okay, ich schaue jetzt den Versorgungssicherheitsbericht in der KI und schaue mal nach welchen Szenarien es da so gibt, die die Zahlen übernommen haben für Großspeicher, weil mich das interessiert hat. Mhm. So, und dann habe ich das bei der KI eingegeben. Die KI hat das Ergebnis ausgespuckt und ich dachte, oh, das ist das erste Mal, wo die KI irgendwie mich im Stich lässt über Facebook LM. Weil bis jetzt hat sie immer sehr gute Analysen der Papiere gemacht, da hat sie gesagt, nee, das kann nicht sein, da steht das keine Großspeicher. Da dachte ich mir, blöde KI. Ach Mist, jetzt muss ich da selber reinschauen und gucke in das Papier und dann war ich wirklich völlig fassungslos, als ich gesehen habe, das, was die KI mir da ausgespuckt hatte, genau das war, was da drin stand, ja, und irgendwie knapp über 2 GB Großspeicher und nicht nur jetzt irgendwie in ein paar Jahren, sondern auch langfristig und das das ja völlig mit meiner Lebenswelt kollidiert, wo ich mitbekomme, zum einen, dass hier sehr viel Anfragen bei Netzbetreibern gestellt werden für Anschlüsse und wo ich ja auch beim Bundesverband Neue Energiewirtschaft, da haben wir sehr viele Unternehmen, die die Speicher bauen wollen, sowohl Standalone als auch Co-Location-Speicher. Und wo ich persönlich eher davon ausgehe, dass wir in ein paar Jahren 50 Gigawatt bekommen, vielleicht auch 100 und dann jeweils mit noch ein paar Stunden, also wo man es multiplizieren kann bei der Kapazität. Und so, und das war jetzt völlig realitätsfremd aus meiner Sicht, was die BNetzA da geschrieben hat. Und ich hatte vorher schon morgens gesehen, dass er im Kleingedruckten drin stand. Ja, also genau, das war der Punkt. Wir konnten jetzt die jüngste Anfrage, weil die jetzt nicht mehr abbilden. Aber da war mein Gedanke, ja, okay, das haben wir nicht gemacht. Dann haben sie die irgendwelchen Netzentwicklungspläne, die Annahmen genommen und das ist. Aber das haben sie nicht. Sie haben einfach gesagt 2,2 GW. Im Zweifel wird es noch eher noch weniger. Und dann, ja, weil das in der Modellierung hat sich gezeigt, dass die nicht sinnvoll sind. Deswegen werden die eher wieder zurückgebaut. Und ja, dann war ich fassungslos. Und dann dachte ich mir einfach meine Fassungslosigkeit mal, mal runtergeschrieben und einen Post rausgehauen und der wurde wahrgenommen, auch bei der Bundesnetzagentur, wie ich später erfahren habe.
Ja. Aber sag doch mal. Okay. Das ist ja also auch dann, interessant. Ja. Entschuldige, also wenn du sagst, die ist auch von der Bundesnetzagentur wahrgenommen worden, würde mich nachher auch interessieren, ob es dann Feedback gab.
Ja, die waren, glaube ich, not amused, ja.
Aber okay. Wenn man jetzt mal sagt, unterstellt, das sind alles Leute, die jetzt auch nicht auf der Brennsuppen dahergeschwommen sind, die Bundesnetzagentur, die wollen auch irgendwie das Gute. Wie kommt sowas zustande? Worauf, die machen ja nicht das erste Mal so einen Bericht. Die haben ja da Übung sozusagen oder die haben ja auch Modelle, die sie da fahren. Wie kam das dazu? Haben die da was vergessen oder haben die was bewusst vergessen? Oder gab es ein Modell-Update und da war auf einmal nicht mehr drin? Wie kommt sowas zustande?
Ich glaube, da kamen mehrere Dinge zusammen. Zum einen ein Modell, das Probleme hat mit der Realität. Das zum einen. Dann auch zeitliche Abläufe, weil der Versorgungssicherheitsbericht, der lag sehr lange in Schubladen im Ministerium und bei der BNetzA rum und man hat die Zeit offenbar auch nicht genutzt zum Update, um das nochmal, deswegen hat man das quasi in die Fußnote reingeschrieben. Was ich dann aber auch nicht zu schade, später zu schreiben, ja, für den Fall, dass ein Speicherzubau nicht so recht klappt, dann könnte es Versorgungssicherheitsprobleme geben, deswegen brauchen wir Gasspeicher, nicht Gasspeicher, Gaskraftwerke. Das hätte man vielleicht nicht machen sollen, weil ja völlig klar war, dass die Speicher kommen.
Du meinst mit dieser Zeit, sorry, mit dieser zeitlichen Entwicklung meinst du dieses, was auch der Tim Meyer dann schreibt, dass einfach diese exponentiellen Entwicklungspfade nicht abgebildet sind in diesen Modellen, die einfach linear einfach so das weiter nach vorne schreiben und
vielleicht, ich versuche mal zu differenzieren. Im Grundpunkt von solchen Modellen ist die Zukunft zu antizipieren. Ist auch verständlich. So, und wenn Modellierer muss ich das ein bisschen vorstellen, vielleicht wie beim Autofahren. Mhm. Und wenn ich als Modellierer was Seriöses machen will, dann schaue ich die Entwicklung der Vergangenheit an und lege die in meinem Modell so fest, dass sich das irgendwie in gewissem Rahmen so weiterentwickelt.
Ja.
So, und das ist dann meistens linear. So, und dann, das heißt, irgendwie, ich gucke durch den Rückspiegel, die Straße ist gerade und dann gehe ich davon aus, nach vorne ist die Straße auch gerade. Ja. Vielleicht leichter ab. Leichte Kurve, aber keine scharfen Kurven. So, die Realität ist dann anders. Aber nach vorne zu schauen, ist immer schwierig. So, und wenn Modellierer sind sehr konservativ, die tun sich damit sehr schwer. Wenn ich einen kleinen Exkurs machen darf.
Ja,
gerne. Ich hatte damals als Student, das war 1996, meine Abschlussarbeit über die Durchsetzbarkeit Wind- und Solarstromerzeugung der deutschen Energieversorgung geschrieben. Also im Entsetzen meiner Politikwissenschaftsprofessoren, die überhaupt nicht verstanden hatten, worum es da geht. Und hatte damals auf sehr spannende Literatur der führenden Wissenschaftler in dem Bereich auch über Strommarktaspekte, die ich noch gar nicht so richtig mag, aber wir haben schon viele gut antizipiert. Und dann, und wir haben auch Prognosen gemacht, Tubau, Windenergieanlagen und Onshore und Offshore, und das fand ich alles sehr interessant, habe aber in der Literatur manche Zahlen nicht entdeckt, und dann habe ich danach gefragt. Und dann hat sich herausgestellt, ich hatte mich gewundert, welche Annahmen die hatten bei Onshore und Offshore, wie groß die Anlagen im Jahr 2020 sind. Mhm. Und das Spannende war für mich, die hatten für Offshore 6 Megawatt Anlagen angenommen. Wie gesagt, wir waren da 96. Mhm. Und da muss ich sagen, verdammt gut, ja. Warum haben die das gemacht? Warum haben die es verdammt gut gemacht? Weil es gab keine Zahl, es gab keinen Rückblick, es gab keine Offshore-Anlagen. Es gab da vielleicht irgendwelche Studien, wie sowas mal aussehen könnte. So, die haben sie da zugrunde gelegt. Und da haben sie überlegt, wie müsste sowas aussehen, dass das klappt. So, bei Onshore haben sie gesagt, okay, im gleichen Jahr 2020 sind die Anlagen 600 Kilowatt groß. Ja, was im Nachhinein völlig absurd ist, wenn man zurückschaut und auch aus meiner Sicht damals völlig absurd war. Die Begründung war damals, ja, wir haben jetzt 300 kW Anlagen und wir gehen jetzt mal optimistisch davon aus, dass die auf 600 kW hochgehen. Also sagen wir mal, für Modellierer schon sehr mutig, ja, würde mal sagen, mhm. Nennen Sie mal ein bisschen Schutz, die meisten anderen Modellierer hätten dann 300 kW Anlagen fortgeschrieben. So. Aber der war mutig, hat 600 gemacht. So, waren dann ein paar Megawatt. So, und das ist vielleicht ein Beispiel, das es gut demonstriert. Und ich habe dann später noch andere Sachen erlebt beim Modellierern. Die haben dann später Szenarien mal angenommen, wie hoch sind die Photovoltaikkosten der Zukunft. Haben die modelliert bis im Jahr 2050, ich habe keine Ahnung. Mhm. Und kam dann zu Kostenannahmen, von denen meine Mitgliedsunternehmen damals gesagt haben, das sind wir 3, 4 Jahren, ja. So, und in meiner Erinnerung waren die zu pessimistisch. Die hat man auch vorher erreicht. So, und dann hat man dann später dann spätere Szenarien, Langfristszenarien des Bundeswirtschaftsministeriums. Dann hat man dann wiederum ohne Speicher, mit wenigen Speichern angenommen, hat man festgestellt, ups, haben wir viel Solarstrom im System, bringt ja nichts. Also hat man Solarrouter modelliert, dann hat man dann später gesagt, aber wir müssen auch mal mit mehr Speichern rechnen, hat man da gemacht, hat man die Photovoltaik dann weggelassen, jetzt mal die Forschung hat man gesehen, ja, viel zu viel Speicher bringt auch nichts, aber beides zusammen hat man nicht so wirklich gemacht. So, und kam da einmal zum Ergebnis, viel Photovoltaik bringt nichts und einmal zum Ergebnis, viel Speicher bringt nichts. So, und zurück zur Bundesnetzagentur, damals, als die das gemacht hatten, waren die Speicher noch viel teurer. Das heißt, die hatten damals auch Kostenmotivierung angenommen, haben gesagt, die Speicher sind viel zu teuer, die werden sich nicht durchsetzen.
Da sieht man wieder, dass dann diese Marktdynamik auch tendenziell immer falsch eingeschätzt wird. Also du hast ja schon mal auch diese Preisverfallsituation bei der Photovoltaik gehabt, die ja auch permanent unterschätzt worden ist. Und diese Massenmarktfähigkeiten machen schon extrem was im industriellen Preisgefüge. Und das trifft jetzt ja gerade auch hart auf die Batteriespeicher zu. Und insofern, vielleicht kann man denen gar nicht so einen großen Vorwurf machen, weil sie einfach durch ihre konservative Modellierung und durch die Datenlage gar nicht so in der Lage waren, das richtig
einzuschätzen. Ja, aber Mette, ich kann das gar nicht glauben, dass wir, da sind du jetzt ja nicht, das sind ja schlaue Menschen, denke ich dann immer so, ne? Dass die so eine solche Entwicklung da nicht, also das sind ja nun auch nicht die geheimsten Entwicklungen auf der Welt, die sie da nicht drin haben, so, ne?
Ja, ich wollte also, ja nur versuchen, denen vielleicht
ein bisschen. Ja, ich will ja auch das verstehen, so, aber es klingt jetzt so ein bisschen so beim Carsten, ja, wir haben es gibt nicht so viele mutige Modellierer. Der Bericht lag ein bisschen rum und dann hat man dann mit der Fußnote geupdatet, mit Gaskraftwerk. So ist das dann entstanden. Das kann ich mir gar nicht glauben, dass das so, huch, ja, so. Aber ja, vielleicht
ist Panik kurz. Naja, wir hätten auch wissen können, weil wir hatten tatsächlich mal irgendwann auch mal einen Call gehabt mit der Bundesnetzagentur. Da ging es auch mal darum, dass die irgendwelche Modellierungen da weiterentwickeln wollten.
Ja.
Da habe ich denen auch gesagt, ups, ihr habt da die Speicher vergessen. Wo sind die denn? Ja, das können wir noch nicht so.
Können wir noch nicht so. Mhm.
Ja.
Ja. Aber gleichzeitig, das fuchst mich dann auch, wenn die Bundesnetzagentur unbedingt haben, dass es dass er künftig die Zuständigkeit dafür bekommt, Kapazitätsmarktausschreibungen nicht nur durchzuführen, sondern vorher auch zu berechnen, wie viel Kapazitäten an Kraftwerken und sonst was man braucht. Kriegt aber die Modellierung hinten vorne nicht auf die Reihe. Also
das ist natürlich keine gute Bewerbung dafür, ne? Den Wunsch, das zu machen.
Was überhaupt nicht. Wobei man muss in Schutz nehmen, ich glaube, andere Akteure werden auch schlechter. Weil es einfach sehr schwierig ist, so weit in die Zukunft zu schauen. Ich würde mal sagen, angesichts der technologischen Revolution, die jetzt bei der KI auf uns zukommt.
Auch keiner prognostizieren, meinst du?
Ja, wie soll man das prognostizieren? Das ist noch am einfachsten, obwohl fast unmöglich. Ja. Wie wird sich der Stromverbrauch deswegen entwickeln? B, kommen die Quantencomputer und wirken die vielleicht genau in den Gegenteil? Und C, welche technologischen Revolutionen bringt KI vielleicht in Kombination mit Quanten zusammen? Mhm. Und was bringt das alles an technologischen Veränderungen? Ja? Und das können wir alle nicht wissen, aber bei solchen Szenarien, die man ja irgendwo auch braucht, ja, um gespürt zu haben, die geben einem irgendwie das Gefühl, man weiß doch, dass es kommt. Und ja, in der Vergangenheit, ich habe ja ein paar Beispiele aufgezeigt, hat man schon so oft falsch gelegen. Ja, und ich kenne jetzt niemanden, der bin seit Jahrzehnten, der immer recht hatte, ich auch nicht. Ja. Also, es gibt immer Überraschungen.
Ja. Nur hast du in der KI-Ecke hast du halt nicht so ein paar mutlose Modellierer, sondern so ein paar durchgeknallte Tech-Leute, die das alles milliardenfach überzeichnen. Das sind so die mutigen Modellierer, würde ich sagen, in der KI, die immer sagen, da gehen die Prognosen ja quasi mehr als exponentiell, die gehen ja quasi gerade nach oben, wenn man Elon Musk und den Leuten da glauben mag. Die sind halt nicht so mutlos wie die.
Natürlich auch die Investoren überzeugen.
Naja, klar. Na
auch
ja,
etwas, klar. Was ich gegenseitig antrat und was ich da vor allem habe, ist das Gleiche wie in der Technologie in China. Ja, einer der Hauptgründe, warum die da so gut und so günstig sind, es gibt einen totalen Wettbewerb und jeder weiß, wenn er nicht voll investiert, ist er morgen abgehängt. Deswegen investieren alle voll und deswegen werden diese Technologien auch wahnsinnig vorangetrieben.
Ja, das KI, ich weiß gar nicht genau, wie viel Einfluss die KI jetzt gerade weltweit auf den Energieverbrauch hat. Das ist ja extrem. Ich habe gar keine Zahl, ehrlich gesagt. Könnte ich gleich mal hier nach dem Motto, hier googelt der Chef noch selbst hier, kann ich ja gleich mal rausfinden. Aber aber das ist schon extrem, ne? Und das würde natürlich schon auch, wenn sich da, wie du gerade gesagt hast, wenn jetzt Quantencomputer oder irgendwas anderes jetzt kommt oder dann und man plant jetzt mit diesen riesen Wachstumsmengen, dann verändert sich das Bild natürlich auch extrem. Ne? Also das ist schon, da gibt es schon Schwankungsbreiten drin, die dann schwer zu prognostizieren und zu modellieren sind irgendwie. Ne? Aber mal so, wie sieht denn, also jetzt, ich weiß, dass das schwer ist, aber wie sieht denn deine persönliche Einschätzung aus, was das Thema, wenn ich jetzt Kurzzeitspeicher sehe, also so 2 bis 4 Stunden Ladezeit, ne, die sagt man ja, die sind oft irgendwie technisch unterschätzt. Wie guckst du denn da drauf auf die Dinger? Haben die echte Zukunft und erwartest du da eine große Rolle bei diesem Jahreshöchstresiduallast und so, also was da passiert? Oder wie guckst du auf die Speicher genau?
Also wie so oft erwarte ich, gibt ja manchmal so Nebenwirkungen, die positiv sind, manchmal auch negativ. In dem Fall sind es positive Nebenwirkungen. Mhm. Also wir haben einige Antriebsfaktoren, die dazu führen, dass hier massiver Run auf Speicher ist. Also wir haben, was sehr hilfreich war in den letzten Jahren, sind die massiven Kostensenkungen, die aus Asien kamen.
Genau.
So, die sehr viele ermöglichen. Dann haben wir durch erneuerbare Energienetz deutlich mehr Fluktuation. Mhm. Also wir haben, je nachdem, ob viel Wind und viel Solarstrom da sind, ja oder nein, ganz andere Preisverhältnisse. Und das führt natürlich zu entsprechenden Spreads an den Börsen. Mhm. So, und das ist natürlich ein traumhaftes Gebiet für Speicher, weil mit diesen Spreads kann ich arbeiten, kann ich Geld verdienen. Ja. Das ist wie so Claims, wer jetzt einen Speicher hat, der verdient natürlich top, ja. Weil es gibt noch nicht viel Speicher und deswegen denken alle so, wie beim Goldrush, wir gehen jetzt in die Speicher rein. Und wir haben noch ein anderes Thema auch. Wir haben ja durch den starken Zubau der Photovoltaik in Deutschland in den letzten Jahren den Effekt, der ist auch vielleicht auch nicht eine ganz große Überraschung, weil das jetzt Solarstrom dann, wenn sehr viel Sonne scheint, auf einmal Markt nicht mehr viel wert ist. Ja. Der Marktwert ist runtergegangen. So, wir haben negative Preise und das ist alles blöd. Die werden jetzt künftig auch nicht mehr vergütet. Und so, und was mache ich dann? Dann setze ich meinen Speicher daneben. Dann sichere ich mich dagegen ab, dann speichere ich ein, wenn die Sonne scheint und heute den Strom dann wieder raus, wenn ich gutes Geld dafür kriege. Völlig logisch. Ja? So, also haben sich alle da drauf gestürzt und gesagt, okay, dann gehe ich zum Netzbetreiber, sage ich, will Speicher und dann sagt der, okay, und dann baue ich den Speicher da. Und dann kann ich da mitspielen und so, muss mich nicht mehr mit den anderen Dingen da abärgern. So, also der Netzbetreiber beim ersten Speicher noch gesagt, ah ja, interessant, dass immer jemand Speicher bauen will, beim zweiten dann auch noch, beim fünften hat er gesagt, naja. Und bei der 20. Anfrage, er sagt, das wird mir jetzt zu stressig. Und bei der 50. hat er gesagt, es ist auch ganz blöd, ja. So, und dann fing ja auch ein bisschen so, dass das Schwarze Peter-Spiel an, da sind wohl auch einige Akteure dabei, die sagen, okay, also, ja, wie bei so einem Goldrausch, ich stecke mir jetzt ein Claim ab und muss ja jetzt nicht um die Firma einbauen, aber ich weiß, dass es viele andere gibt, die den haben wollen, dann verkloppe ich den weiter. Also, und die haben dann eine Reihe von Netzanfragen gestellt und die haben, so, das ist natürlich für diejenigen, die ja wirklich Speicher bauen wollen, auch blöd, weil dann, wenn die anderen den Zuschlag kriegen, müssen sie den dann abkaufen und sich dann auch so rentiert. Wer weiß. Das heißt, so, die Netzbetreiber haben wieder gesagt, ja, okay, also, so ist jetzt meine Wahrnehmung, sagen wir mal, die Leute, die sich vor Ort drum kümmern, haben gesagt, ach du Kacke, wir haben jetzt so viel Stress. Und die Juristen im Laden haben gesagt, ja, okay, wenn wir jetzt den Zuschlag geben, dem anderen nicht, was macht der? Verklagt der auch vielleicht. Ja. Haben dann am einfachsten ein bisschen Windhundverfahren, das steht zwar nirgends im Gesetz, aber dann fühlt man sich einigermaßen rechtssicher. So, und wenn wir es jetzt auch dem Erstbesten geben, wer weiß, was der mitmacht. So, und die haben dann nach dem Gesetzgeber gerufen. Der Gesetzgeber wiederum hat es verpennt, sich darum zu kümmern. Der wollte es vor einem Jahr noch regeln, hat jetzt aber die Energienormen verschnarrt. Und jetzt rufen alle danach. Und gleichzeitig so ein schwarzes Peterspiel wie Leon Birnbaum. Ja, kürzlich auch im LinkedIn-Post, der hat von Glücksrittern gesprochen, also werden jetzt irgendwie alle, die einen Speicher haben, unter Glücksritter dargestellt, wo da ja auch sehr viele seriöse Unternehmen dabei sind. Und dann wird auch abgelenkt, also es wird postuliert, damit würden Rechenzentren verhindert werden und so weiter, das stimmt ja auch nicht, weil es das Windhundverfahren, von dem immer gesprochen wird, ja in der Realität gar nicht gibt. Witzigerweise war ich vor ein paar Wochen in der Runde, da habe ich mal mit der BNetzA zusammen argumentiert, das war bei den Landesenergieministern. Und da habe ich dann darauf hingewiesen, dass es ja dieses Windhundverfahren gar nicht gibt. Und auch der Präsident der BNetzA da, und der hat auch eifrig genickt. Und die haben jetzt zwischenzeitlich auch ein FAQ rausgegeben, wo das auch drinsteht. Und auch die Möglichkeiten der Verteilnetzbetreiber aufgezeigt, die haben. Ja, also da. Ja, und dann gibt es ja auch noch das ganze Themenfeld. Es gibt ja sehr viele Netzanschlüsse, die schon da sind. Ja. Also diesen Kohlespeicher, also zu vielen Mitgliedern, die Solarparks betreiben und jetzt einfach einen Speicher daneben stellen wollen und sagen, okay, so, super, dann speichere ich meinen Strom selbst ein. Und dann einen Anschluss brauche ich nicht, den habe ich ja schon. Und dann haben die den Netzbetreiber Bescheid gegeben und gesagt, okay, hier, möchten den Anschluss für den Speicher mitbenutzen, dann haben die Netzbetreiber gesagt, nee, ist nicht, kannst du machen, aber dann streichen wir deinen Netzanschluss für den Solarpark. So, und das wollen die natürlich nicht riskieren und seitdem treiben die sich rum. Gut, aber ein Blick nach vorn, ich denke, das werden wir gelöst bekommen. Wir werden uns jetzt noch eine Zeit lang mit den Netzbetreibern kappeln. Die haben auch das Problem, dass sie ihre Hausaufgaben bei der Digitalisierung nicht gemacht haben. Das heißt, die wissen eigentlich gar nicht so richtig, was in den Netzen los ist, und wenn dann irgendjemand so einen Speicher betreibt, wissen die jetzt auch nicht, wie die Netzzustände sind, und das mögen wir nicht. Und deswegen sind die da, sagen wir mal, erstmal zurückgehalten. Also ich denke, wir haben das gelöst bekommen und wir haben jetzt auch gesehen, ganz aktuell, wie gesagt, das Anfangsthema 2,2 GB Annahme der BNetzA für langfristig Speicher. Die ÜNB, nur die, das ist mal die VNB außen vor, die haben jetzt 50 Gigawatt Speichern Zusagen erteilt für Netzanschlüsse. Wie gesagt, viele, sehr viele bräuchten gar keiner, weil er schon da ist. Hinzu kommen jetzt schrittweise auch nach und nach Zusagen bei Verteilnetzbetreibern, was ja noch mühsam ist, aber es sind auch nicht alle bockig. Und deswegen werden wir das Thema auch ein Stück weit voranbringen. Und ich glaube, wenn die Verteilnetzbetreiber irgendwann auch mehr Erfahrung damit gesammelt haben und vielleicht auch doch mal ein bisschen mehr Einblick in ihr eigenes Netz haben und dann auch man weiß, wie man sowas vertraglich gestaltet, dass der Speicher nicht gerade dann ausspeichert, wenn es blöd ist für das Netz, oder nicht gerade dann einspeichert, wenn es blöd ist für das Netz. Da kann man ja vieles regeln und ich glaube, dann müssen jetzt viele Akteure auch Erfahrung sammeln. Und da ist es dann so, dass unsere Unternehmen es natürlich ein bisschen eiliger haben, ist auch ökonomischer Druck da. Verteilnetzbetreiber haben es jetzt nicht so eilig, weil die haben auch keinen Druck dahinter, ob die jetzt den Speicher bewilligen oder in 10 Jahren. Macht für den Geschäft keinen Unterschied. Und die Frage zurückzukommen, wollen hier Birnbaum und E.ON, also bei denen ist es so, die haben jetzt natürlich, keine Ahnung, aber tausende Speicheranfragen auf dem Tisch liegen und sagen wir mal, der Konzern hat nichts davon, wenn die schneller angeschlossen werden, das macht den Stress, macht den Arbeit. Wahrscheinlich sind da auch sehr viele Mitarbeiter vor Ort jetzt auch völlig überarbeitet, überfordert. Die Prozesse sind ja auch nicht drauf ausgelegt gewesen, auf diese Mengen. Und dann ist es vielleicht auch nur allzu menschlich, jetzt zu sagen, wir machen jetzt erstmal langsam. Ja, gut. Vielleicht könnte man ein paar neue Leute einstellen, dafür der wieder Geld kosten.
Ja, genau. Aber als Netzbetreiber, ich sag mal, ist das im Grunde genommen ja auch irgendwie Geld verdienen mit Autopilot. Da muss man schon auch irgendwie sagen, da hat man ja schon auch eine gewisse Verpflichtung. Ne? Also ich sehe Leo Birnbaum schon auch in der Rolle, sich irgendwie über PV-Anlagen zu beklagen und so, überall, wo er keinen direkten Nutzen davon hat, tut er jetzt so, als ob es also ungerechtfertigt wäre, ihn da irgendwie mit zu belasten. Ne?
Ja, aber das ist total witzig, weil die Tage habe ich gesehen, verschiedene Posts und von Birnbaum mal wieder gegen Photovoltaik und Speicher und diesen Podcast, der er gemacht hat. Und setzt auf Langsamkeit und drängt die Ministerin zur Langsamkeit. Und innerhalb von ein, zwei Tagen hauen dann RWE und die LEAG, ja, die jetzt nicht unbedingt als die allerprogressivsten Akteure bekannt sind, einen Post nach dem anderen raus. Ja, wir bauen da jetzt einen 200 Megawatt Speicher in Gundremming, die anderen, wir bauen einen 1000 Megawatt Speicher in Jenschwalde. Und dann steht Leon Birnbaum da wie jemand, der irgendwie wirklich noch total in der alten Welt festhängt, obwohl ich es ihm intellektuell auch zutraue, da voranzukommen, aber es ist scheinbar noch so ein Konzerndenk verhaftet, dass es ihm schwerfällt. Ja.
Ist natürlich insgesamt schwer einzuschätzen. Ne? Ich lese jetzt, also Tim Meyer, den verlinke ich auch nochmal, der hat heute gepostet, dass wir uns ein falsches Bild machen vom zukünftigen Energiesystem. Er schreibt also, bereits heute haben Netzbetreiber Anschlusszusagen von über 75 Gigawatt für Batteriespeicher gemacht. Also genauer gesagt sagt er 25 Gigawatt, also 46 Gigawattstunden im Verteilnetz und 51 Gigawatt im Übertragungsnetz. Und dass das aber in den meisten Szenarien die Mengen eigentlich auch gar nicht angenommen werden. Für 45 nicht und auch für 2030 nicht. Aber wie viel ist davon jetzt wirklich echt? Also diese Einschätzung, glaube ich, kann auch gar keiner so richtig machen, oder?
Was heißt echt? Meine, die Zusagen gibt es, die meisten Speicher werden auch gebaut werden. Und wie gesagt, ich denke, da kommen noch sehr viele Co-Location-Speicher obendrauf. Und ja, viele Netzbetreiber haben jetzt auch erst angefangen, ihre Stapel abzuarbeiten. Ja. Und man überlegt ja überall noch, wie man das so gestalten soll, dass dann die Speicher sich auch zumindest netzneutral verhalten.
Ja. Also, ich weiß nicht, für mich hört sich das, wenn ich das nochmal rekapituliere, sage ich, okay, Speicher sind günstig geworden und die Vermarktung ist attraktiv geworden. Also gehen da alle rein. Also kriegen diese Netzbetreiber viele Anfragen auf dem Tisch. Und ich verstehe das auch. Die sind ja, so sage ich mal, so ein bisschen zur Diskriminierungsfreiheit auch da verpflichtet. Da kann man, ja. Da ist man dann erstmal unsicher. Meine erste Frage ist, du hast vorhin gesagt, die haben dann nach der Politik gerufen und die haben das irgendwie verschlafen oder nicht gemacht. Wie genau funktioniert das, wenn jetzt so ein Verband der Netzbetreiber sagt, hey, guck mal, die Anfragen, wir brauchen jetzt mal irgendwie eine Handhabe, wie wir das machen sollen. Wie genau geht der Weg, zu wem und wer pennt dann da, warum und wer kann ihn vielleicht wieder aufwecken? Und ich weiß nicht, wo stockt das da in dem Moment dann immer, wenn da so eine vielleicht berechtigte Anfrage kommt aus dem Bereich Netz und sie sagen, hey, kommt, helft uns jetzt hier mal.
Das Interessante ist ja, es gibt ja in dem Fall auch wenn die Interessen der Netzbetreiber und derjenigen, die an den Netze wollen, nicht immer übereinstimmen, aber in einem Punkt gibt es ja Übereinstimmung, dass wir alle geregelte Verfahren wollen.
Ja, genau, so. Die wollten geregeltes Verfahren. Wie machen wir das
genau,
jetzt?
Genau, und ja. der BNE hat ja die Tage auch so ein Bündnis organisiert, von der anderen Seite, diejenigen, die Netzanschlüsse wollen. Aber ja. Da ist ja auch ein Bestandteil der Wunsch nach solchen Verfahren. So, und das, schon ein bisschen verrückter ist, es gab vor einem Jahr, gab es mal ein Gesetzgebungsverfahren zum Energiewirtschaftsgesetz, wenn man mal witzigerweise heute abgeschlossen wurde, damals von der Ampel angestoßen.
Okay.
Also man hatte damals ein paar hundert Seiten E-Mail-G-Gesetzentwurf auf den Tisch gelegt, kurz danach ist die Ampel kaputt gegangen, super. Dann hat man noch einen Teil übrig gelassen, nämlich da, wo es um die Stromeinspeisungsspitzen ging, bei der Photovoltaik, weil alle gesagt haben, oh Gott, wenn wir zu viel Solarstrom haben, dann gehen die Lichter aus und Pfingsten. Und deswegen müssen wir das noch ganz schnell machen und auch da ist ja so, besondererweise, am einfachsten kann man das Problem ja lösen, wenn man viel Speicher baut, weil die können ja die Spitzen einsammeln.
Ja.
Dass jetzt ein Jahr später die Netzbetreiber die Speicher ausbremsen, hätte damals auch niemand gedacht. Aber gut, da sind wir. Aber zurück zur EnMG-Novelle. Also dass die meisten Seiten und auch diese ganzen Netzanschlussregelungen, die man da mal reingeschrieben hat, wurden dann nicht mehr umgesetzt, sondern nur der Teil.
So. Also insofern ist das so, dass du sagst, ja, die haben das schon gehört, haben das auch in Gesetze gegossen, aber sind leider darüber quasi zerbrochen und dann
versandet. Die hatten das in den Gesetzentwurf gegossen. Das Gesetz ist dann in beiden Teilen dann nicht umgesetzt worden.
Okay. So. Gut, das verstehe ich dann. Das ist dann so ein Thema.
Ja, aber jetzt wird es
interessant.
Oder frustrierend, ja.
Okay.
Ui. Weil gab jetzt neue Regierung, neue Ministerin.
Genau.
Und die hat dann einen neuen Gesetzentwurf für das Energiewirtschaftsgesetz vorgelegt. So.
Ja.
So, da haben jetzt alle mit gerechnet. Ich auch, dass der weitgehend identisch ist mit den Sachen, die vorher schon drin waren, aber rausgeflogen sind. Ja. Also, immer all das, was im Ministerium in der Schublade lag. So, und interessanterweise kam davon tatsächlich fast alles, bis auf diese Netzanschlusssachen.
Mhm.
Die wurden weggelassen. Ich mutmaße jetzt mal, weil die Ministerin ja noch einen Monitoring-Auftrag gegeben hatte bei BET und EWI, man ein bisschen die Hoffnung hatte in der Leitung, dass das Ergebnis ist, man muss den erneuerbaren Ausbau im Netzausbau anpassen.
Also umgekehrt sozusagen, ne? Nicht die Anfragen
zu Netz haben, weil die Ministerin war ja vorher Chefin von Verteilnetzunternehmen und deswegen hat sie sehr stark diese Brille.
Mhm.
Und die ist so ein erneuerbaren Zubau erstmal strittig für Verteilnetzbetreiber und für das System. Und deswegen, wenn man da gemacht macht und guckt erstmal, dass der Netzbetreiber irgendwas am Netz hat und dann kann man schließen, dann ist die Welt für sie wieder in Ordnung.
Okay.
Und deswegen muss man das so regeln, hatte da aber noch nicht die wirkliche Legitimation und brauchte erst einen Monitoringbericht. So, und dann wollte man das danach dann nicht ins EMEG reinschreiben, sondern ins EEG. So, und deswegen hat man jetzt das EMEG-Verfahren, interessanterweise, das heute Abend im Bundestag verabschiedet wird, ohne diesen Passus drin.
Aber ich ohne welchen Passus?
Ja, zu den Netzanschlüssen.
Okay, der ist jetzt da nicht drin. Okay.
Nee, der ist nicht drin, ja. Wie gesagt, der war vor einem Jahr im Entwurf.
Ja,
der ist da raus. War nicht drin.
Ja.
Und, die,
ja.
Und die Parlamentarier haben auch nicht reingeschrieben, haben aber lustigerweise, anstatt, sie hätten ja Copy-Paste das nehmen können, was damals da war, haben sie auch nicht gemacht. Stattdessen haben sie auch, wird auch, glaube ich, heute vom Bundestag verabschiedet, den Entschließungsantrag, das nur parallel, reingeschrieben, das Ministerium möge doch bitte sowas hier vorlegen. Ja. Mhm. Das heißt, wenn das Ministerium dem folgt, dann könnte das jetzt mit der EEG-Novelle kommen. Ja. Oder auch nicht, falls es aus irgendwelchen Gründen doch wieder verschieben. Was aber langsam schwierig wird, weil alle danach rufen. Ja.
Es geht jetzt nur darum, wie kriege ich diese Speicher in die Netze rein? Das geht jetzt, weil heute kam ja nochmal was anderes, um Speicher generell nochmal ein bisschen zu befreien. Oder bringe ich da jetzt was
durcheinander? Naja, heute gab es noch einen anderen Punkt. Ins EnWG wurde ein Artikel aufgenommen, der Änderung des Baugesetzbuches zu § 35, wo Speicher privilegiert werden,
wenn die im Bereich gebaut werden. So, dass man den Run aber noch ein bisschen erhöht. Man macht das noch ein bisschen an, genau.
Aber dann ist jetzt auf der einen Seite hört man den Run und auf der anderen Seite nimmt man die Bremse nicht weg. Ja. Erhöht den Druck im Kessel.
Ja, also haben wir jetzt immer noch das Thema, wie ist das geregelte Verfahren für den Netzbetreiber? Was ich da, weil das ist jetzt noch die Lücke, oder?
Quasi. Ja, es wird sogar noch skurriler. Weil es Juristen gibt, die sagen, jetzt gar nicht das Ministerium für zuständig oder beziehungsweise Bundesrat, sondern das ist die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur.
Ja.
Die sich aber bis jetzt auch nicht um das Thema geprügelt hat, weil das ist etwas, wo man, glaube ich, am Ende Gefahr läuft, mit allen Ärger zu kriegen und das ist momentan so ein bisschen die heiße Kartoffel.
Aber eigentlich denke ich immer, Netzbetreiber, sagst du ja auch, wenn man das ganz stumpf sich so überlegt, die wollen ihr Netz stabil halten. Die ballern da alle rein, die Erneuerbaren. Also müssen die doch voll Bock auf Speicher haben, weil sie sagen, ja, damit kriege ich es wieder hin. Das müssen die doch voll Bock.
Hätte ich auch gedacht. Also das hört sich für mich auch immer voll schlüssig an. Ne? Und wenn ich dann auch noch die Knotenpunkte hier, wie heißen sie, die Einspeise-Übergangspunkte irgendwie
clever. Es wird noch verrückter.
Ja.
Also,
Folgentitel, es wird noch verrückter. Ja, sorry.
Ja, es wird noch verrückter. Habe ich von der Woche gehört. Die EDIS.
Ja.
Die EDIS mag es nicht, wenn Speicher in ihrem Gebiet Strom einspeichern, also Co-Location-Speicher.
Aha. Weil?
So, weil, ja gut, also die sagen nicht, wenn die jetzt da irgendwie Strom einspeichern will und wir wissen nicht, was in unserem Netz los ist, wer weiß, was da passiert. Und wir haben ja nicht so viel Last und sind das gar nicht gewohnt, dass da viel Strom aufgenommen wird.
Ja.
So, deswegen, bis vor kurzem hatten die alles Mögliche blockiert. Jetzt erwärmen sie sich langsam für Co-Location-Speicher. Die dürfen aber nicht dürfen aber dann nur den Strom nehmen aus der Anlage, die da steht. Ja. So, aber kein Graustrom mehr. Aus dem Netz. So, was bedeutet das? EDIS liegt ja im Norden der Republik. Mhm. Mhm. So, das heißt, wenn wir viel Wind haben, haben wir auch öfters Redispatch-Situation. Das heißt, da haben wir im Norden zu viel Windstrom und dann haben wir, da die Netze nicht ausreichen, um den Süden zu transportieren, macht man dann Redispatch, fährt die Windräder oben runter und weil man ja vorher über den Markt den ganzen Strom da eben organisiert hat, fährt man es dann im Süden wieder hoch. Mhm. So, und dann werden da Gaskraftwerke oder Pumpspeicher oder sowas dann angeworfen. So, und das führt zu entsprechenden Kosten, die natürlich dann auch brav über die Netzentgelte an die Stromkunden umgelegt werden.
Genau.
Und wenn wir jetzt mal beides zusammendenken, was ich gesagt habe, dann kann das dazu führen, dass vielleicht am gleichen Trafo zwei Schaltfelder nebendran, ich spitze jetzt mal ein bisschen zu, der Windpark wegen Redispatch-Situation abgeregelt wird und der Solarpark mit seinem Speicher nebendran, der Speicher ist leer, weil wir haben ja irgendwie gerade Sturm, nicht so viel Sonne, darf aber nicht einspeichern, weil die EDIS das vorher beim Vertrag nicht untersagt hat, als die Netzanschluss den Speicher noch zusätzlich genehmigt hat. So. Und das ist etwas,
um auf
das zurückzugehen, mich dann auch tatsächlich letzte Woche, als ich davon erfahren habe, auch tatsächlich mir wieder fassungslos gemacht hat. Mhm. Wobei ich auch denke, dass sich solche Verrücktheiten auch auswachsen, weil irgendwann, glaube ich, werden dann auch irgendwelche Leute bei EDIS merken, dass das ja zu verrückt ist und vielleicht fragen dann mal Journalisten nach und dann. Ja. Also im Augenblick sind wir ja fast schon froh, dass überhaupt mal Grünstromspeicher zugelassen werden als erster Schritt.
Für mich hört sich das immer alles so an, dass so Netzbetreiber und auch eigentlich die Erzeuger eigentlich immer noch viele denken, fummelt uns nicht in unserem Energiesystem rum. Fummelt mir nicht in meinem Netz rum, fummelt mir nicht in meiner Erzeuger. Ja, lasst mich das machen. Dieses Ganze, ich weiß nicht, was ihr macht. Ich habe da.
Das ist das Thema Vertrauen.
Kein Bock drauf oder kein Bock, ich will das nicht. Und irgendwie weiß ich nicht, da fehlt irgendwie so dieses ganze systemische Denken, ne? Wenn du, was du jetzt eben zuletzt beschrieben hast, dass die irgendwie das auch mit antizipieren, dass das alles ein großes System ist und dass das, was ich da verbiete, mir da dann wieder auf die Füße fällt. Und irgendwie hat man den Eindruck, keiner denkt das mal so insgesamt von denen, die dann auch das in Gesetze gießen und in Verordnungen und Regelungen. Ist das, teilst du diese Ansicht?
Ich denke, es trifft es ganz gut. Es ist ja vielleicht auch allzu menschlich oder allzu
systemisch denken mit.
Schauen wir uns mal die Begrifflichkeit an. Ja? Also systemisch denken kann man ja übersetzen im Strombereich mit Systemdienlichkeit.
Ja.
Aber die Systemdienlichkeit interessiert die Verteilnetzbetreiber. Ich hoffe, ich tue da jetzt nicht allen Unrecht, aber in meiner Wahrnehmung zumindest viele nicht.
Ja.
Was sie interessiert, ist die Netzdienlichkeit, das heißt vor Ort, was in ihrem Netz los ist. Ja? Und das heißt, systemschädliches Verhalten, wie das ich eben geschildert habe, ist aus Unternehmenssicht völlig logisch.
Völlig logisch.
Und man will jetzt erstmal dafür sorgen, dass das alles netzdienlich ist. Und und dass dann so ein Speicher, ich habe ja vorhin auch, beim Thema Versorgungssicherheit geht es ja auch darum, dass so ein Speicher auch im Winter in der Dunkelflaute auch dann Strom ausspeichern kann, wenn wir jetzt gerade hohe Residuallastspitzen haben. Mhm. So, und dann ist es natürlich super, wenn so ein Speicher dann auch mal ausspeichert und die Abwehr Knappheit verringert. So, da freut sich jeder Speicher. Und jeder Speicherbetreiber verdient auch Geld. Mhm. Aber wenn ich einem Grundstromspeicher neben einer Photovoltaikanlage und er sage, dass er Graustrom einspeichern darf, da kann er den natürlich dann auch nicht ausspeichern.
Mhm. Das ist schon
wenn ihr noch eine Verrücktheit haben wollt, ja.
Gerne.
Und die gibt es schon seit Jahren. Und es ist nicht mal gelungen, die in der Krise zu beseitigen. Und das hat mich der Maskierer gemacht. Und, es gibt seit vielen Jahren Innovationsausschreibungen
über
das EEG. So, und seit vielen Jahren bekommen da fast nur Photovoltaik-Speicherkombinationen Zuschläge.
Mhm.
So, und man hat damals aber in diese Präqualifikation, und deswegen hatte ich auch Überblicks davon, irgendwo Speicher vorzuschreiben, weil dann machen sich immer wieder irgendwelche Leute Gedanken drüber, was sie alles erfüllen müssen.
Und also sowas so, dass du sagst, wenn PV, dann immer nur mit Speicher. Sowas würdest du nicht machen.
Mhm. Ja. Nein, A, braucht man sich, die Leute wollen es, ja. Und B führt das nur dazu, dass irgendwelche Bürokraten sich sehr
eine Regel überlegen.
Machen, da gibt es ein freies Bürokratiefeld.
Und die haben sich damals völlig verrückte Gedanken gemacht und dann zum Beispiel gesagt, der Speicher darf keinen Graustrom einspeichern. Der darf nur den Grünstrom nehmen aus der Anlage. Was dazu geführt hat, dass diese Innovationsausschreibung speichern in der Energiekrise, die wir hatten und wo wir nicht immer wussten, ob wir über den Winter kommen, ohne dass mal knapp wird, durften diese geförderten Speicher, ja, die wurden noch gefördert, die durften keinen Graustrom einspeichern. Das heißt, die durften per den war es verboten, quasi einen Beitrag zur Versorgungssicherheit zu leisten, den geförderten Speicher. Weil irgendwann bei X-Beamten, als er das Gesetz gemacht wurde, eingefallen ist, dass das eine gute Idee wäre. Da sind noch einige andere Verrücktheiten drin in diesem. Ja, also das müsste man mal wirklich umfassend novellieren, da könnte man was Cooles draus machen. Aber so wie es momentan ist, ist es völliger Quatsch.
Also man kann natürlich mit Speichern irre viel machen. Du kannst ja eben tatsächlich das Ding auch arbitragebasiert fahren und damit auch ausgleichend wirken. Und wir würden, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Berechnungen gibt, inwieweit die Speicher tatsächlich auf die Kosten der Netzertüchtigung positiv Einfluss nehmen können. Ich würde wetten, da gibt es einen Einfluss, aber ich könnte ihn überhaupt nicht benennen. Aber da gibt es eben noch viel zu machen. Wie hoffnungsfroh bist du denn? Also wenn wir jetzt so mal drauf gucken, du hast jetzt ganz viel energiewirtschaftliche Erfahrung gesammelt im Laufe deines Berufslebens, du hast viele Absurditäten gesehen, du hast aber auch tolle Sachen gesehen, es hat sich auch was bewegt, man darf ja nicht sagen, dass jetzt gar nichts passiert ist, wir haben wahnsinnig tolle Schritte gemacht, gerade so zu Anfang des Jahrtausends, das ist dann zwischendurch ja schwer gedellt worden mal, wenn ich so an unseren Wirtschaftsminister, wie ist er denn noch? Ich darf den Namen gar nicht sagen. Das ist der Name, der nicht gesagt werden darf. Der die PV-Geschichte kaputt gemacht hat. Ich weiß es wirklich gar nicht mehr. Egal.
Das war der Michael.
Ja, genau, der alte Meier da. Guckst du da auch positiv drauf? Hast du noch Hoffnung, dass wir hier vielleicht irgendwann mal den Zug zur Pragmatik hinkriegen und die richtigen Entscheidungen treffen jetzt in Zukunft für gerade jetzt dieses Speicherthema, was so wichtig wird?
Ja, also vielleicht kann man das nur so lange machen, wenn man optimistisch bleibt. Und
Was für Tabletten nimmst du jeden Tag?
Gar keine. Also es ist geht ja insgesamt, an irgendeiner Stelle geht es ja immer voran. Mhm. Und manchmal müssen wir auch irgendwelche Rückschläge verhindern oder zumindest abdämpfen, sodass es danach wieder vorangehen kann. Da gibt es ja genügend Phasen. Vergangenheit, aber also was mich immer optimistisch gestimmt hat, selbst wenn es in Deutschland mal nicht gut gelaufen ist, das, was wir hier angestoßen haben, ist global gigantisch. Wir haben ja inzwischen einen Zubau von Photovoltaik 600, 700 Gigawatt pro Jahr. Und das war ja damals mitentscheidend von Deutschland angeschoben worden. Und manchmal hilft dann auch der Blick woanders hin, aber vielleicht auch die Erfahrung, dass man lange gegen Widerstände arbeitet und da doch die Erfahrung macht, dass es vorangeht. Ja. Mhm. Und es wird jetzt auch, es gibt jetzt Probleme, wir werden die Probleme schrittweise lösen, dann tauchen wieder neue auf. Wir werden dann auch irgendwann, der Speichermarkt wird überhitzt sein, daraus wird es dann wiederum andere Probleme geben, die werden dann auch wieder gelöst werden. Aber wir haben das bei der Photovoltaik ja auch mehrfach gesehen. Mhm. Da gab es auch solche Phasen und solche Phasen, aber am Ende ging es dann immer weiter. Und ich freue mich total, dass die Speicher jetzt so kommen, weil wir brauchen die jetzt ja auch dringend, weil wir brauchen sehr viel Solarenergie, für Energiewende und Windenergie und müssen diese Energie natürlich auch speichern. Mhm. Und dass jetzt diese Speicher da sind, ist natürlich super. Wie gesagt, das kam aus anderen Bereichen rübergeschwappt, ist aber egal. Jetzt haben wir es und wird auch weiter günstiger werden. So wie die Photovoltaik wird auch weiter günstiger und besser. Ja. Die Speicher werden nicht nur günstiger, werden jedes Jahr auch besser. Ja. Auch technologische Probleme, die wir heute haben, haben sie morgen nicht mehr. Also
Ich habe noch.
So, dann nehmen wir auch die Erfahrung aus der Praxis. Ja? Also ich habe mich vor ein paar Wochen auch mal mit einem aus den USA unterhalten, der mal betreibt. Chef vom Netzbetreiber war, der konnte es nicht fassen, dass unsere Netzbetreiber Speicher als Problem betrachten. Der dachte zuerst, ich möchte ihn veräppeln. Er hat ihm dreimal gesagt, ich wollte es einfach nicht glauben. Er hat gesagt, er will doch super, also was kann ein Netzbetreiber sich mehr wünschen, als irgendwie Speicher in seinem System? Genau. Der war fassungslos, also nicht. ich denke, mit den Erfahrungen, die jetzt gesammelt werden, und dann wird irgendwann, dann werden auch Leute sich halt umlegen und sagen wir mal hier, Edis, die werden nicht mal sagen, ist doch super, dann kann man brauche ich kein Bild mehr machen.
Es gibt natürlich Argumente, also auf der sachlichen Ebene kannst du natürlich super argumentieren, da gibt's genug Punkte, die für Speicher sprechen. Es gibt natürlich auch Leute, die ein valides Interesse haben, dagegen vorzugehen. Ne? Also wenn ich jetzt an Frau Reiche denke, die dann jetzt irgendwie wahnsinnig viele Gaskraftwerke installieren möchte, da schwingt für mich immer irgendwie der Verdacht mit, dass es da irgendwelche Kräfte im Hintergrund gibt, die irgendwie aus der fossilen Ecke kommen und die ihre Pfründe sichern wollen oder zumindest eine Verzögerung im Markt irgendwie bewerkstelligen wollen. Hilft es auch beim Optimismus vielleicht zu sehen, dass diese Kräfte sich gerade sehr abmühen und so ein bisschen diesen, ich weiß gar nicht, so Endboss-Fight machen? Und, genau. Und da dass man dann merkt, so, ja, die wehren sich, weil sie merken, dass es funktioniert. Ja. Ist das vielleicht auch so ein Ding, wo man.
Sind wir schon beim Endgegner, so habe ich mich gefragt. Ne? Es gibt viele Fights, wie der Carsten beschrieben hat, aber in der Heldenreise gibt es ja irgendwann so den Endgegner. Und wenn du den besiegt hast, dann ist freie Fahrt.
Ich weiß es nicht.
Katharina Reiche, der Endgegner.
Solange ich jetzt irgendwie dabei bin,
gab es immer wieder neue.
Es gibt viele ehemalige Gegner, die jetzt Verbündete sind.
Ja.
Und manche Akteure wie E.ON, wo ich vor ein, zwei Jahren noch gedacht hätte, dass die jetzt eher progressiv unterwegs sind, die jetzt, sagen wir mal, in der aktuellen Phase zumindest in gewissen Ebenen schwierig sind. Aber ich Ich meine, irgendwann wird es ja auch für den Herrn Birnbaum sehr peinlich, wenn er darüber erzählt, dass Speicher blöd sind und irgendwie dem Kollege Kammer sagt, Moment mal, ja, und selbst die LEAG und andere, ich habe es ja vorher gesagt, das lässt sich ja nicht lange durchhalten. Und Frau Reiche läuft ja gerade in Brüssel gegen die Wand. Das ist ja eine andere lustige Geschichte. Frau Reiche und die Union predigen ja seit Jahren Technologieoffenheit, Technologieoffenheit, Technologieoffenheit. So, und jetzt gehen sie nach Brüssel und sagen, wir wollen Gaskraftwerke. Und die Kommission sagt, ja, aber wir wollen Technologieoffenheit. Und dann sagt der Frau Reicher, wir wollen Gaskraftwerke.
Ach so, ja.
Nee,
Geht sich.
Technologieoffenheit. Und
Schön.
das geht jetzt seit Monaten so. Und das ist irgendwie, ja, also da bin ich mal sehr gespannt, wie es da weitergeht.
Jeder will halt seine Technologieoffenheit, ne?
Ja. Sei
Sei doch
offen
offen für meine.
Für meine Technologie, genau.
Ja, aber sind, ja gut, es gibt ja natürlich auch manche Akteure, die, ja, ich glaube, da ist auch vieles im Kopf, weil viele sich Versorgungssicherheit auch nur mit Kraftwerken vorstellen können. Wobei es natürlich auch so, dass wir auch weiterhin Motoren, Turbinen brauchen. Also wir werden es nicht alleine mit
Ja.
Kurzzeitspeichern hinbekommen. Das ist klar. Ob wir mal Langzeitspeicher bekommen, weiß ich nicht. Das wird einiges unterwegs. Vielleicht gibt es da positive Überraschungen. Aber wir werden da ja, Turbinenmotoren brauchen. Ich bin skeptisch, dass sie gefördert werden müssen. Da gibt es auch andere Ansätze. Und wir müssen natürlich auch vom Erdgas weg wegen Klimaschutz. Aber ja, da jetzt in Brüssel etwas einzufordern, was eigentlich allen Grundsätzen widerspricht, also weder Markt ist, noch technologieoffen, noch Klimaschutz, das ist natürlich schwierig. Aber es ist etwas, was vielleicht auch vorübergeht.
Ich habe noch mal eine Frage. Was wir jetzt besprochen haben die ganze Zeit, ist also, sage ich mal, das Hardware-Problem. Irgendwann steht das Zeug da, wenn wir dir jetzt folgen. Ne? Irgendwann ist das alles überwunden. Aber dann gibt es ja noch so das Ding, ja, jetzt muss das ja alles flexibel miteinander agieren. Ne? Wir brauchen da irgendwie Preissignale, wir brauchen Marktdesign. Das muss dann ja so durch die Gegend flutschen und genau sozusagen, ja, es muss irgendwie flexibel auf das reagieren, muss genauso fluktuierend werden wie die erneuerbaren Energien, muss eigentlich sozusagen das Energiesystem genauso flexibel agieren mit Preissignalen, mit
Ja.
ja, Regulatorik. Was haben wir da noch so vor uns?
Da kommt gerade hier der Meister des Windhundprinzips rein
Ja.
und will geknuddelt werden. Ja.
Ach so,
Ach
der
so,
Windhund. Du hast gerade
der
Windhund zu
Windhund.
Besuch gekriegt. Alles klar,
Ja,
verstehe.
genau. Ja. Ja, deswegen bin ich bei dem Thema auch ganz firm. Ja. Entschuldigung, kannst du die
Nee.
Frage mal wiederholen?
Ja, natürlich. Ich habe jetzt so für mich gedacht, jetzt stehen irgendwann die Speicher da rum, aber die müssen ja auch alle cool miteinander kommunizieren. Also das ganze System, alle
Ja,
Einheiten müssen. Und da gibt es ja immer so Themen wie Marktdesign, Preissignale, funktioniert der Markt, sind das die richtigen, die falschen Signale, dies, das. Ist das vielleicht der nächste Endgegner-Boss, den wir noch uns vornehmen müssen?
Ja, das sind ja jetzt wirklich lösbare Probleme, ja. Also wir haben ja, also Marktsignale funktionieren ja. Wir haben jetzt natürlich das Problem, dass wir jetzt keine Kupferplatte haben, die werden wir auch so nicht kriegen. Das heißt, wir werden natürlich schon Elemente einbauen müssen in Netzentgeltstrukturen und sowas, was das abbildet, aber das werden wir alles hinkriegen, ja. Und Marktakteure reagieren wunderbar auf Marktsignale. Was ganz gut wäre, wo ich jetzt auch optimistisch bin, sehr lange schon, aber vielleicht klappt es ja irgendwann mal, dass die Netzbetreiber dann auch ihre Netze digitalisieren und da auch einen Durchblick haben.
Das wäre ganz
Und
schön.
dann, was brauchen wir da noch? Intelligenz, um das Ganze zu organisieren. Und Intelligenz wird zu Commodity. Also, ja, glaube ich, das wird ganz sicherlich das Problem werden.
Okay. Und wie sind die anderen für die Netzbetreiber? Wenn man sagt, ja, ihr müsst jetzt nochmal in die Verteilnetze, ihr müsst ja endlich nochmal Licht ins Dunkel bringen. Ich frage mich immer, wie kann man die da noch mehr motivieren, noch schneller das irgendwie zu schaffen oder zu machen? Oder gibt es da auch gegenläufige Anreize, dass sie das gar nicht, in ihrer Logik gar nicht wollen oder auch vielleicht auch aus ihrer Sicht nicht können, dass
Ja, also da ist ja mein Eindruck, dass die Bundesnetzagentur, dass er jetzt gerade versucht, diese Richtung zu drücken. Also da gibt es ja Prozesse bei der Bundesnetzagentur, die darauf angelegt sind. Und
Ja, da
wir
sagen ja
haben ja,
manche, das sind so hohe Anforderungen, dass Verteilnetze mal verschwinden oder dass sie sich mal zusammenlegen quasi.
also wir haben natürlich das Problem, dass die Veränderung dazu führen, dass die Professionalität immer mehr zunehmen muss.
Ja.
So, und das ist natürlich für kleinere Akteure eher schwieriger als für größere.
Ja.
Und so, und da ist die Bundesnetzagentur jetzt dabei, Anreize zu entwickeln in diese Richtung. Ob die ausreichend werden, weiß ich nicht. Es wird ja offenbar sehr mit der MoRüWe agiert. Das heißt, der Netzbetreiber, die meisten verdienen ja sehr gut, noch mehr verdienen, für den Fall, dass sie mehr Energiekompetenz entwickeln.
Das ist wirklich so. Kann man heute konstatieren, dass, kann man sagen, heute Netzbetreiber ist ein gutes Geschäft und die verdienen alle durchgehend gutes Geld? Kann man das so sagen? Also,
wir haben beim BNE jetzt nicht alle 866 analysiert, aber hängt natürlich auch davon ab, wie gut die vor Ort wirtschaften. Also zumindest die Größe, an denen wir uns angeguckt haben, verdienen ja. Bereich von 20% so, und würde ich mal sagen,
was für Prozent?
Bei den risikolosen Einkommen aber ist das nicht schlecht. Ja.
20% wovon? Oder was? Wie ist die
Eigenkapitalrendite.
Okay. Mhm. Okay, gut, Klammer zu, danke. Mhm.
Ja,
schon wildes Ding irgendwie mit dieser ganzen Speichergeschichte hier.
Aber ich nehme den Carsten irgendwie sehr positiv wahr. Irgendwie. Ja. So, das freut mich. Ich dachte, ich hätte jetzt so ein. Ja, das.
Bei mir ist ja immer viel Fantasie irgendwie auch im Raum, wollte ich gerade sagen. sodass ich eben solche Sachen, ich gucke immer auf meine Nachbarschaft und denke irgendwie auch, vielleicht kriegen wir hier auch noch mal so ein kleines Quartier hin, weißt du, so mit gemeinsamem Speicher. Dann haben wir die Ausdächer sind alle in unterschiedliche Richtungen hier. Wir haben unterschiedliche Lebensentwürfe hier in der Siedlung. Da sind Rentner dabei, da sind junge Familien dabei, Leute im Homeoffice, Leute, die den Tag über gar nicht da sind. Und da ließen sich natürlich auch wahnsinnig viele tolle Sachen bauen, wo auch ein Speicher eine große, sinnvolle Einheit wäre. So, da bin ich nicht im Großspeicherbereich, aber im kleinen Bereich. Und da bin ich auch netzentlastend. Und dann habe ich irgendwie hier so mein Regionalthema. Das ist alles noch ein bisschen schwer zu organisieren als Nachbarschaft. So.
Aber heute sind wir da vielleicht auch einen Schritt weiter gekommen. Oder kommen einen Schritt weiter. Das neue EnWG bringt ja auch Energy Sharing mit sich. Mhm. Sagen wir mal, das ist ein Schritt und ja, auch das wird etwa sein, wo man dann irgendwie merkt, ups, das funktioniert noch nicht und das funktioniert noch nicht, aber dann kann man das in weiteren Novellen dann ja anpassen. Gut, da haben wir das ganze Digitalisierungsthema, das ist ja ein Thema für sich. Solange da so langsam agiert wird, ist es natürlich immer noch schwierig, viele Dinge umzusetzen. Mhm.
Gibt es so Dinge, so Meilensteine, die du jetzt anguckst, wenn wir jetzt so, wir sind jetzt kurz vorm Jahreswechsel, es gibt natürlich irgendwie immer so schön den Rückblick, aber es gibt vielleicht auch den Ausblick aufs nächste Jahr. Gibt es so Meilensteine, wo du sagst, wenn das Ding jetzt kommt, dann bricht sozusagen der nächste Damm. Dann habe ich so ein, das wäre so mein Euphorie-Moment. Was wäre das für dich, was als nächstes passiert, wo du dann das Gefühl kriegst, Wahnsinn geil, da geht jetzt richtig nochmal eine Welle los. Weil, also ich möchte es einfach nur wissen, weil wenn ich das dann Signal dann auch wahrnehme, dann kann ich mich auch freuen.
Also ich glaube, das ist in dem Augenblick erreicht, in dem wir jetzt bei dem Thema hier mit den Netzbetreibern so weit sind, dass die Speicher nicht mehr als Problem, sondern als Teil der Lösung wahrnehmen. Mhm. So, und da hoffe ich, dass da auch alle Akteure an einem Strang ziehen. Also es gibt da auf unsere Initiative für die zu den Netzanschlüssen sehr viel positive Resonanz. Witzigerweise hat sich heute ein sehr großer Verband bei mir beschwert, dass er gar nicht mit beteiligt war. Warum weiß ich jetzt auch nicht, aber von mir aus sehr gerne. Und die Netzbetreiber wollen da einige Verbesserungen in vielen Dingen, haben ja gemeinsame Interessen, manchen auch nicht. Mhm. Aber auch in den, wo nicht, denke ich, dass wir uns da schrittweise voranrocken. So, und ob das, ja, ich war vor einem halben Jahr, hätte ich gesagt, im halben Jahr haben wir es, ob wir es jetzt im halben Jahr schaffen oder erst im Jahr, weiß ich nicht. Aber andererseits dessen, dass wir jetzt schon, nehmen wir mal die Zahlen von Tim Meyer, schon 70 Gigawatt Netzanschluss zu sagen haben, ich meine, das ist ja auch schon das 35-fache dessen, was die BNetzA in 10 Jahren angenommen hat. Ja.
Es ist so krass, echt. Ja.
Und ja, cool. Jetzt nochmal die Frage, wenn ich nochmal ein bisschen weiter rauszoome. Du bist ja beim Bundesverband Neue Energiewirtschaft, ne? Und ja. Wer sind da so die größten Mitgliedsunternehmen eigentlich bei euch? Hast du das, wer ist so der RWE, der BDW RWE bei euch?
Also die größten dürfen sein EnBW, Vattenfall, sowas, ja.
Ach so, okay, auch. Und aber diese ganzen Neo.
Aber die müssen wir manchmal ertragen, ja.
Ja. Aber ja. Die ganzen Neo-EVUs sind ja auch bei euch engagiert.
Ja, ja,
oder?
Ja. Ja,
und,
ja. Ja, das war ja, weshalb der Verband, der eins auch gegründet wurde,
genau,
da war
es genau.
Liberalisierung, ja.
Genau. Die anderen sind ja EnBW, die waren ja auch vorher schon versorgt sozusagen, aber genau. Und wie blicken die Mitgliedsunternehmen generell jetzt auf die Landschaft? Jetzt hast du ein paar Sachen gesagt, die jetzt hier sich ganz erfreulich entwickeln. Gibt es aber noch ganz andere Themen, die denen irgendwie sozusagen auf dem Herzen liegen, wo sie vielleicht nicht weiterkommen? Oder wie blicken
ja,
die so?
Ein besonders schwieriges Thema ist ja das Thema Digitalisierung.
Aha, okay.
Und
das ist immer gleich Smart Meter oder ist es auch was anderes?
Ja, sagen wir mal zwei Schwerpunktfelder. Das eine ist Smart Meter. Gerade die Unternehmen, die dann im Hausbereich unterwegs ja. sind, da coole Sachen machen
das.
Wollen. Und das,
ja.
das geht dann, weil keine Smart Meter da sind. Oder da wurde jetzt heute im E-NDG auch wieder eine Verschlechterung reingeschrieben, die besagt, dass wenn jemand einen Smart Meter hat, 2 Jahre lang kein anderer Smart Meter reinbauen darf.
Okay.
Sogar wenn der Smart Meter gar nicht funktioniert, habe ich erfahren. Also auch da gibt es einige Verrücktheiten.
Ja.
Also das ist ein Riesenproblem.
Mhm.
Und das andere hatte ich ja schon gesagt, solange wir die Digitalisierung der Netze nicht haben und
ja,
die
Netze ja.
wissen, was nicht netzlos ist, sind die natürlich ja. extrem vorsichtig, weil da keiner von denen, kann man denen ja hoch anrechnen, möchte natürlich irgendwie vor Ort einen Blackout haben mhm. oder sowas. Und deswegen wollen die halt nicht riskieren und ja. wenn dann jemand kommt mit dem Speichern, wo die nicht wissen, okay, der ja. hat jetzt da irgendwie am Markt und was macht er jetzt?
Ja.
So, das führt dann erstmal dazu, dass sie sehr skeptisch sind.
Okay.
Aber es gibt auch da Lösungen. Ja.
Ja.
Vielleicht noch ein positives Beispiel an der Stelle. Das auch zeigt, dass es vorangeht. Hier ein Mitgliedsunternehmen, EcoStore.
Mhm.
Großes deutsches Speicherunternehmen, zwischen, aber eigentlich noch ein Start-up. Ich weiß nicht, die seit 4, 5 Jahren gibt, schätze ich mal.
Mhm.
Und die haben ja aktuell den größten Speicher in Schleswig-Holstein. Und, so, und die haben bei Schleswig-Holstein Netz da genehmigt bekommen. Und ja, auch da war es offenbar so, dass die Schleswig-Holstein Netz keinen digitalen Zwilling hatte von ihrem Netz. Ja. Warum? Ja. Mag ich Netz entgelten, kann es nicht liegen, würde ich mal sagen. Aber so, aber fair enough, die haben gesagt, okay, ihr könnt den Speicher dahin machen, aber ihr müsst dafür sorgen, dass er keinen Unsinn treibt. Da haben EcoStore gesagt, okay, machen wir. So, und dann hat EcoStore gesagt, wir bauen einen digitalen Zwilling hier von eurem Netz, das können wir. Und das machen wir und dann haben wir einen Überblick und dann gucken wir, dass der Speichernetz die nicht betrieben wird.
Genau.
So, und dann gibt es vielleicht auch noch Detailthemen, kann ich auch noch eins sagen. Viele Verteilnetzbetreiber haben Sorgen davor, dass der Speicher sich, weil er an anderen Märkten teilnimmt, dann problematisch benimmt. Also gerade hier Regelenergiemärkte.
Ja,
also wieder bei Systemdienlichkeit ist natürlich für das System super, wenn Speicher Regelenergiemärkten teilnehmen, die bereitstellen, die Kosten senken. Super feine Sache. Aber Netzbetreiber sagt vor Ort, jetzt haben wir gerade sowieso zu viel Strom im System und jetzt speist er noch ein, um Regelenergie zu bedienen, ganz blöd vor Ort. So. Dann haben die bei EcoStore jetzt ein Forecast-System eingebaut bei ihrem Speicher und die sehen, okay, dann in 2 Tagen oder 3 Tagen würde sich unser Speicher zu den Zeiten, wenn er am Regelenergiemarkt teilnehmen würde, problematisch fürs Netz behalten. Also nehmen wir am Regelenergiemarkt dann nicht teil. So.
Mhm.
So, dann entsteht das Problem auch nicht. Also das sind Lösungen, die man jetzt in der Praxis gemeinsam findet, wo dann hier bei den nächsten Projekten dann alles schon wissen, wie es geht. Ja. Gut, dauert dann ein bisschen, bis es dann zu 866 dann Verteilnetzbetreiber durchgesickert ist, wie es gemacht wird, aber da hoffe ich, dass dann die VKU und BDW auch bei ihren Mitgliedsunternehmen dann auch dafür sorgen, dass solche Erfahrungen dann auch schnellstmöglich geteilt werden. Und wäre natürlich auch toll, wenn dann irgendwann auch die ganzen VNBs auch mal fähig wäre, selber solche digitalen Zwillinge zu machen oder wenn man mit denen, die es nicht konnten, die sagen, okay, wir können es halt nicht, aber dann soll es halt das Unternehmen machen, dann ist auch okay.
Alles klar, Carsten. Ja. Ich glaube, wir sind auch am Ende unserer Zeit, Matti. Ne?
Wir hatten ja noch, Carsten hat ja noch einen Sporttermin. Ja. Insofern, also einige von uns machen tatsächlich auch noch körperliche Ertüchtigung hier.
Ich falle ja nur nach hinten immer.
Ich falle auch nur noch nach hinten um. Aber
ja, heute ist erforderlich. Ich hatte vor euch noch einen anderthalbstündigen Vortrag, den ich gehalten habe und den ich zu meiner eigenen Überraschung noch um 10 Minuten überzogen hatte.
Ja.
Im Kopf ist jetzt durch. Ja.
Okay, ja, alle Wörter verbraucht, Carsten. Ja. Danke, dass du bei uns warst. Carsten, das war sehr interessant.
Vielen Dank auch für deine Offenheit und Klarheit. Ich fand, wie gesagt, dein Posting auch schon damals total toll. Damals, 2 Monate, okay. Ja. Und vielleicht machen wir ja auch noch ein kleines Update irgendwie. Also da ist ja viel in Bewegung. Insofern lass uns da gern in Verbindung bleiben und gucken, dass wir die Lage dann entsprechend nochmal uns anschauen, wenn sich ein paar Sachen verändert haben. Ich bin davon überzeugt, dass Speicher ein großer Teil der Lösung sind. Ich glaube, wir alle hier. Auch wenn ich natürlich physikalisch und Netz, also ich bin halt Kaufmann, ne? Also insofern, ich bin nicht der Profi. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat ein paar schöne Türen aufgemacht in meinem Kopf auch und vielen Dank für deine Zeit und für deine Energie auch.
Ja, super, hat mir auch Spaß gemacht. Ja, vielen Dank auch an euch.
Wir grüßen den Hans-Josef von dir, ne? Der wird dich ja noch kennen, ne, Carsten?
Ja, ab und zu hören wir voneinander. Das ist immer schön. Ja.
Genau.
Okay,
cool. Alles klar, schönen Abend. Danke, Carsten, viel Spaß beim Sport. Und danke.
Danke.
Danke euch allen auch da draußen, dass ihr uns hört. Wenn ihr Feedback habt, wie immer, einfach an hi@sit-earth schicken. Denkt dran, wir machen im Januar, am 28. und 29. Januar, wieder unseren Super Impact Day in Lübeck. Auf sit.earth könnt ihr euch Karten snacken und das Programm demnächst angucken. Timo und ich treffen uns morgen schon mit dem Sit-Pack, wollte ich gerade sagen hier.
Ja.
Sperren wir uns mal ein mit 6-7 Leuten und gucken nochmal über die Agenda und über alle Einreichungen, die wir haben. Und am Ende dieses Wochenendes wird dann hoffentlich auch noch ein bisschen was veröffentlicht werden zum Thema, was alles auf unseren Bühnen dann stattfinden wird. Also insofern, stay tuned und bleibt informiert hier.
Vielen Dank, bleibt uns gewogen.
Genau. Ja. Prima. Und dann für alle einen wunderschönen Abend.